Deutschlandfunk. Der Tag.
6 дней просидела в этом подвале на стульчике.
Ich habe 6 Tage lang auf einem Stuhl im Keller verbracht. Ich habe dort übernachtet und saß dort tagsüber. Wir wussten nicht, wo wir Wasser herholen könnten, was wir essen könnten. In den letzten Tagen wurden wir so stark beschossen, dass wir nicht mal aus dem Versteck hinausschauen konnten. Ich habe 6 Tage lang nicht geduscht, mir nicht mal übers Gesicht gewaschen, die Zähne nicht geputzt. Ich war voller Staub und Dreck.
Ich sehe gerade Sperrposten und Leute, die versuchen, sich noch schnell etwas zu essen zu kaufen. Ich höre Sirenen und bekomme Bombenalarmwarnungen. Ich sehe über meinem Haus Raketen nach Kiew fliegen. Ich will Deutschland sagen, dass die Ukraine Hilfe braucht. Man darf nicht zulassen, dass ein europäisches Land durch Putin zerstört wird.
Wenn alle Kinder hier unten die Nationalhymne mitsingen, selbst die Jüngsten, dann verliere ich die Kontrolle. Ich will aber nicht, dass meine Kinder mich so sehen. Sie bekommen Angst und weinen mit mir.
Eine junge Mutter in einem Luftschutzkeller in Kiew haben wir da eben gehört. Einen besorgten Ukrainer eben dort. Und zu Beginn eine Frau aus einem Dorf, 60 Kilometer südlich von Donetsk im Osten der Ukraine. Es ist ein Geben und Nehmen in diesen Tagen. Die Menschen sind oft dankbar für Anrufe und Nachfragen, auch von JournalistInnen, denen sie aus ihrem neuen, traumatischen Alltag berichten und damit auch eine Art Ventil haben in eine andere Welt jenseits der Ukraine, die plötzlich so weit entfernt scheint. Deutschlandfunk-Reporterin Sabine Adler berichtet gleich von ihrer Arbeit und ihren Kontakten ins Kriegsgebiet und nach Russland. Und dann stellen sich viele in diesen Tagen die Frage, Frieden schaffen mit Waffen, ist das die neue Losung? Ja, das glauben manche und sie befürworten das auch. Als Olaf Scholz am Sonntag im Bundestag bekannt gab, dass die Bundeswehr 100 Milliarden Euro für Investitionen erhält, da war sogar ein Bravo-Ruf im Plenum des Bundestags zu hören. Andere Abgeordnete saßen mit versteinerten Mienen da. Wir haben diese denkwürdige Bundestagssitzung am vergangenen Montag im Podcast thematisiert und wir führen das heute fort mit einem Blick auf die Friedensbewegung in Deutschland. In den 80ern war sie eine wichtige Stimme in der alten Bundesrepublik, auch dann wieder während des Irakkriegs 2003. Und danach geriet sie aus dem Blick. Ein kalter Krieg, Atomwaffen, das alte Feinddenken, das schien alles überwunden. Bis jetzt. Braucht es mehr und lauten Widerspruch gegen die Aufrüstung? Und was trennt sogenannte Putin-Versteherinnen von Pazifisten? Wir sprechen drüber mit dem Berliner Soziologen und Protestforscher Dieter Rucht. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie zuhören. Meine Kollegin Sabine Adler muss ich an dieser Stelle nicht mehr groß vorstellen. Seit Monaten berichtet sie immer wieder hier im Podcast und natürlich im Deutschlandfunk-Radioprogramm über die Zuspitzung zwischen Moskau und Kiew. Am Mittag habe ich Sabine zwischen einem ihrer vielen Interviews erreicht. Sie hängt in diesen Tagen unermüdlich am Telefon und oder am Rechner. Und ich habe Sabine Adler zunächst gefragt, woher sie ihre vielen Kontakte hat und wie sie die Menschen erreicht.
Das sind in aller Regel Personen, mit denen ich während meiner Korrespondentenzeit in Warschau, wo ich ja auch für Osteuropa und damit auch für die Ukraine zuständig war, kennengelernt habe. Das sind also Personen, die ich, manche kenne ich schon sogar aus meiner Moskau-Zeit, also mehr als 20 Jahre. Manche Personen seit 2013, einige sind hinzugekommen. Und ich war zum Beispiel jetzt im Sommer, im September ja erst wieder in der Ukraine auf einer Recherchereise, zum Beispiel in Dnipro. Da sind dann neue Personen hinzugekommen, die interessant waren in den Interviews und es ist so, also in aller Regel mache ich es so, dass ich die Personen, die mich beeindruckt haben bei Interviews, dass ich mit denen irgendwie Kontakt halte. Und sei es nur so, dass ich einen Link von der Sendung dann natürlich schicke, dass sie auch wissen, wofür sie das Interview gegeben haben. Und so bestehen die Kontakte irgendwie. Wir haben natürlich jetzt nicht jede Woche Kontakt, aber wir erinnern uns dann immer so aneinander. Und das sind also tatsächlich gesammelte Kontakte von über 10, 20 Jahre. Und die lassen sich sehr schnell und sehr leicht aktivieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie schwierig die Kontaktaufnahme ist oder möglicherweise auch nicht, wenn wir bedenken, dass Internetverbindungen gekappt sind, dass es Stromprobleme gibt. Das merkst du aber sicherlich auch, wenn du versuchst, die Leute zu erreichen.
Genau, also das kann schon passieren, dass jemand gar nicht antwortet, sich überhaupt nicht meldet, das ist auch passiert. Oder dass ich eine Interviewpartnerin angeschrieben habe und sie hat sich dann erst 2 Tage später gemeldet und hat eigentlich zu verstehen gegeben, ich bin jetzt hier wirklich mit anderen Dingen befasst. Wir reden über alles, aber erst wenn dieser ganze Schrecken vorbei ist. Das ist aber die absolute Ausnahme gewesen. Das war wirklich eine einzelne Stimme. Alle anderen versuchen entweder tatsächlich wenigstens zu schreiben oder ich mache auch immer den Hinweis, wenn es besser ist, mir einfach eine Sprachnachricht zu schicken, dann das. Oder wir verabreden uns zum Interview. Manchmal einfach, dann ist die Qualität leider sehr schlecht zum Telefoninterview. Oder eben per Internet. Aber das ist eigentlich möglich. Und es ist auch passiert, dass eine Interviewpartnerin, es ist eine ganz junge Juristin aus der Ostukraine, die hat mir gar nicht erzählt, wo sie war, aus Sicherheitsgründen. Wir haben dann so ein bisschen schriftlich gechattet, aber dann mit einem Mal schrieb sie dann Schüsse, Beschuss und dann war sie weg. Und seitdem hatten wir keinen Kontakt.
Was macht das mit dir in so einem Moment?
Naja, also in dem Moment habe ich erstmal gedacht, gut, es gibt Wichtigeres als dem Deutschlandradio zu schreiben, das ist völlig klar. Also ich untertreibe jetzt etwas. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und ja.
Also auf jeden Fall. Von ihr. Auf jeden Fall auch für die Berichterstatterinnen und Berichterstatter natürlich eine extrem anspruchsvolle Situation im Moment, die dir und den anderen im Team alles abverlangt. Erreichst du auch Menschen ganz klassisch über das altmodische Festnetztelefon? Ich frage deshalb, weil es ja vor allem die jüngere Generation ist, die über Smartphones und das Internet kommuniziert, aber die Alten vielleicht nicht unbedingt alle ein Handy haben.
Ja, aber das denkt man in Deutschland, dass das so ist. Das ist in der Ukraine überhaupt nicht so. Die ältere Generation ist da fit wie ein Turnschuh und im Umgang mit dem Smartphone. Und das ist überhaupt gar kein Problem, jemanden ins Zoom oder sonst wie Gespräch ins Internet, Interview zu kriegen, ob mit Bild oder ohne. Und das geht in 0,nix. Die Leute sind da wirklich sehr, sehr, sehr geschult und sehr. Das ist etwas völlig Selbstverständliches, es gehört zu ihrem Alltag. Und ich habe, glaube ich, nur in irgendwelchen Behörden, die man jetzt aber gar nicht anruft, noch auf Festnetztelefonen telefoniert. Ansonsten geht das eigentlich alles über Handy. Und tatsächlich ist es so, dass viele sagen, das Allerwichtigste, was wir jetzt ja sicherstellen müssen, ist, dass der WLAN-Router da ist, dass wir irgendeine Form von Energie haben, also sei es über einen Generator, der uns auch Strom erzeugt, damit wir unsere Handys aufladen können. Das ist also wichtiger als Licht, als alles andere. Die Handys sind das Allerwichtigste. Und das hört man in fast jedem Gespräch eigentlich.
Danach hätte ich dich gerade fragen wollen, wie sieht es denn aus mit Warmwasser, mit genügend zu essen? Die Leute sind ja vorgewarnt worden, dass sie sich ausrüsten, dass sie sich versorgen sollen mit Vorräten. Die Menschen, mit denen du sprichst, sind die wenigstens mit dem Elementarsten zum Leben versorgt?
Das hängt ganz davon ab, mit wem wir sprechen, mit wem ich spreche. Also zum Beispiel aus der Ostukraine, da ist es so, da sagte mir eben diese Gesprächspartnerin, dass sie nur noch Essen für 2 Tage haben, dass es wahnsinnig kalt ist. Sie sitzen im Keller, in einem ungeheizten Keller ganz offensichtlich. Und sie haben eben auch kein Licht gehabt. Sie haben eben wirklich die Energie für das Handy, für die Kommunikation aufgespart. In anderen Stadtteilen von Kiew ist es unterschiedlich. Da gibt es Stadtteile, wo gar keine Schutzkeller sind oder die so weit entfernt sind, dass meine Gesprächspartnerin, das ist Anja, die ich immer wieder jeden Tag, jeden Morgen mindestens einmal anmorse und manchmal geht sie dann auch tagsüber nochmal in den Kontakt. Und Anja zum Beispiel, die hat mir erzählt, dass sie nicht in den Schutzkeller geht, weil das 10 Minuten bis dahin zu Fuß sind. Das ist ihr zu weit, zu gefährlich, macht sie nicht. Und dann sitzt sie eben zu Hause. Und dann erzählt sie, wenn sie zum Beispiel einkaufen geht, dass es bestimmte Sachen nicht gibt oder dass die Verkäuferinnen sagen, das gibt es zwar, aber das wollen wir eigentlich lieber unseren Soldaten, unseren lokalen Verteidigern. Das gibt ja so Brigaden in den Städten und Orten. Da hat man so örtliche Verteidigungseinheiten gebildet. Man möchte das lieber für die kämpfenden Männer aufsparen, das Essen, das Brot vor allem. Und dann treten die Frauen eben auch zurück, die da nicht in solchen Verteidigungslinien sind.
Was bekommst du mit, soweit es genug zu essen und genügend Strom gibt, was die Leute versuchen, um vielleicht einen Moment Erleichterung zu bekommen, etwas gegen den Stress zu tun? Ist dafür überhaupt ein Moment Zeit? Gibt es Menschen, die versuchen, auch so der Situation für einen Moment zu entrinnen?
Genau, das gibt Leute. Also zum Beispiel eben jene Anja, die ist in einer Hilfsorganisation, die heißt Toller Space, also von toleranter Raum, sozusagen so zusammengezogen dieses Wort. Das ist eine Hilfsorganisation, die sich jetzt nicht so sehr um Toleranz bemüht, also ein bisschen ihre Arbeitsrichtung geändert hat, sondern da geht es jetzt vor allem darum, Hilfe zu organisieren, psychologische Hilfe. Also es gibt Listen mit ansprechbaren Psychologen, die sich teilweise in Israel befinden oder in den Niederlanden, die jetzt sich bereit erklärt haben, solch eine Art Telefonseelsorge zu machen. Das wird über diese Organisation vermittelt. Und dann gibt es andere Organisationen, die haben zum Beispiel aufgerufen, sich künstlerisch zu betätigen und irgendeine Botschaft gegen den Krieg zu gestalten, in welcher Art und Weise auch immer. Also das ist ja auch so ein bisschen Ablenkung und es ist auch so dieses tiefe Bedürfnis, seinen Gefühlen da irgendwie freien Lauf zu lassen und auch mal was anderes zu tun, als nur zu sitzen und zu warten. Und es gibt eine, finde ich, so ganz, ganz kleine Geste einer Organisation. Da liest man sich lustige Geschichten vor, lustige Anekdoten. Und das fand ich auch wirklich ganz besonders rührend. Ich erfahre immer, wenn gerade ein neuer Witz kursiert. Und das, also sie versuchen sich da eben auch so ein bisschen Mut zu machen und auch so bei Laune zu halten.
Sind das Witze, die wir in Deutschland auch als Witz verstehen könnten? Oder ist das ein speziell ukrainischer Humor? Und wenn ja, wie ist dieser Humor?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also zum Beispiel dieser eine Witz, das war kein Witz, das war eine Anekdote. Da hat zum Beispiel eine Frau erzählt, dass ihr Mann in dieser örtlichen Verteidigung schon seit ewig Tagen nicht mehr zu Hause war und sie überhaupt keine Möglichkeit haben zu duschen, also die Männer. Und dann sind sie offenbar an einem Bordell vorbeigekommen. Wir fragen mal jetzt nicht nach den näheren Umständen. Und da wurde der ganzen Einheit dieser Männer angeboten, kommt hier rein, ihr kriegt hier Handtücher und Shampoo und könnt euch in unseren Duschräumen mal ein bisschen frisch machen. Also das fanden die Ehefrauen wohlbemerkt dann auch doch so witzig, dass sie es einander weitererzählt haben oder den anderen erzählt haben. Oder zum Beispiel gibt es auch den einen Witz, also Putin hat ja in seiner Hassrede am Montag voriger Woche, als man schon ahnen konnte, dass etwas Schlimmes passiert, da hat er ja diese sogenannten Volksrepubliken als unabhängige Republiken anerkannt und das in einer einstündigen Rede begründet mit einem Ausflug in die Geschichte. Und in diesem Ausflug hat er erzählt, dass in Wahrheit der Gründer der Ukraine Wladimir Iljitsch Lenin, also der Revolutionsführer der großen kommunistischen Oktoberrevolution war. Und daraus, was nicht stimmt, um das mal ganz klar zu sagen, also die Ukraine und die ukrainische Nation, die gibt es weit oder gab es weit vor Lenin. Und daraus haben jetzt die Ukrainer Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, man müsste jetzt eigentlich Putin bitten, doch den Leichnam von Lenin aus dem Mausoleum zu holen und nach Kiew zu bringen. Dann müsste das Mausoleum ja eigentlich in Kiew stehen, wenn das der Gründer sein soll. Also so ein bisschen schwarzer Humor, aber das hilft auch sich einander so zu vergewissern, die kriegen uns nicht klein, das schafft Russland und der Krieg nicht, uns hier zu demoralisieren.
Sabine, du bist ja auch langjährige Korrespondentin für uns, für das Deutschlandradio in Moskau gewesen. Hast du auch dorthin im Moment Kontakte? Sprichst du mit Menschen dort?
Ja, sicher. Ja, klar. Das sind ja auch Freunde. Und diese Freunde, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ich muss gestehen, dass ich im Moment nicht mit denen sprechen kann, von denen ich weiß, dass sie Putin sehr nahe stehen und dass sie alles verteidigen, was dieser Präsident bisher gemacht hat. Das kriege ich im Moment nicht hin.
Wieso
aber
nicht?
Ich habe mit weil das eine ganz schwer auszuhaltende Diskussion wäre. Also ich glaube, ich würde dann eben weniger zuhören. Also ich befürchte das so ein bisschen, dass ich dann weniger zuhören würde, als vielmehr diskutieren, wie man jetzt noch zu diesem Präsidenten halten kann. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Zeit im Moment dafür. Aber diejenigen, die mir jetzt sehr nahe sind, die habe ich angerufen, weil ich einfach ihnen sagen wollte, dass ich ganz genau weiß, wie sie jetzt fühlen. Und das habe ich mir nun wirklich auch noch mal erzählen lassen. Und ich lag da sehr richtig mit meinem. Sie schämen sich so wahnsinnig für dieses Land, für diese Führung, gegen die sie so wenig ausrichten können. Und das war jetzt wirklich eher so Kontaktpflege technisch ausgedrückt. Also ich habe einfach diesen russischen Freunden klargemacht, also wir setzen dieses Land, wir setzen euch Menschen wirklich nicht mit diesem Präsidenten gleich. Das kann man mit einem bestimmten Teil der Bevölkerung tun, aber mit sehr, sehr vielen Menschen kann man das absolut nicht tun. Da würde man ihnen sehr Unrecht tun, das geht nicht.
Eine letzte Frage vielleicht noch, Sabine, weil es jetzt Meldungen doch verstärkt gibt, vor allem vom gestrigen Tage, dass der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny aus dem Gefängnis heraus versucht, Widerstand ja zumindest vielleicht mittelfristig zu organisieren oder die Leute zu motivieren. Gibst du dem im Moment irgendeine Chance?
Also ich finde diesen Aufruf von Nawalny sehr richtig und es ist auch eine wichtige Erinnerung, dass es eben diesen sehr aktiven Teil in der Bevölkerung gibt. Allerdings kollidierte diese Meldung gestern mit einer ganz anderen und da gibt es heute noch viel mehr, was uns beunruhigen muss. Das ist nämlich das sind so die allerersten Meldungen der russischen Behörden, Verteidigungsministerium, Innenministerium, die in Richtung Erklärung des Kriegszustandes gehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen der kleinste Widerstand, der kleinste Widerspruch wirklich sehr, sehr gefährlich. Wenn Kriegsrecht verhängt wird, dann kann es Festnahmen geben ohne Begründung, dann kann es Internierungen geben. Dann können auch Firmen umgewidmet werden in Kriegsproduktion und so weiter. Das heißt also, das gesamte zivile Recht wäre durch das Kriegsrecht ausgehebelt. Und das ist etwas, was ich jetzt befürchte, weil es eben zunehmend mehr amtliche Meldungen über Überlegungen in diese Richtung gibt. Und dann wäre ein Aufruf von Nawalny zumindest jetzt im Moment vollkommen wirkungslos, denn das riskieren wahrscheinlich die wenigsten Menschen.
Sabine Adler, unsere ehemalige Korrespondentin in Moskau, in Warschau, in der Ukraine und natürlich nach all diesen Jahren unsere Expertin für diese Region. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir haben gesprochen mit dir um 13.18 Uhr heute am Donnerstagmittag. Das füge ich natürlich in diesen Zeiten umso mehr hinzu, weil wir nicht wissen, wenn der Podcast dann heute online gegangen ist, ob der Kriegszustand in Russland nicht ausgerufen ist. Deswegen füge ich das vorsorglich hinzu. Danke dir und alles weitere Gute für deine Arbeit.
Danke, tschüss.
Die vergangenen 16 Jahre haben CDU und CSU in Deutschland mitregiert, traditionell das Lager, das sich im demokratischen Parteienspektrum am nachdrücklichsten für eine starke Bundeswehr einsetzt. Und nun sind es in der Ampelkoalition ausgerechnet SPD, Grüne und FDP, die ein gigantisches Milliardenpaket für die Aufrüstung schnüren. Das wird innerhalb der Koalition noch für reichlich Unruhe sorgen, teilweise tut es das jetzt schon. schon auch, vor allem hinter den Kulissen. Deutlicher ist an diesem Donnerstag die katholische Friedensbewegung Pax Christi. Sie kritisiert offen die von Olaf Scholz angekündigten Investitionen in Waffen und in die Bundeswehr. Statt Steuergelder dafür umzulenken, solle die zivile Konfliktarbeit weiter ausgebaut werden. Das sagt Pax Christi-Generalsekretärin Christine Hoffmann. Eine Sichtweise, die auch die Friedensbewegung teilt. Und über die habe ich am Mittag mit Dieter Rucht gesprochen. Ich habe den Protestforscher und emeritierten Professor am Wissenschaftszentrum Berlin zunächst gefragt, ob die Friedensbewegung in diesen Tagen zu neuem Leben erwacht.
Ja, man kann das durchaus sagen. Also angesichts der Zahl der Leute, die da jetzt mobilisiert werden, das ist aber nicht untypisch für die Friedensbewegung. Also anders als zum Beispiel die Umweltbewegungen, die kontinuierlicher am Ball sind, ist die Friedensbewegung eine Bewegung, die immer kurzzeitig angesichts von Krisen, militärischen Invasionen dergleichen aufflammt, aber dann auch relativ rasch wieder in sich zusammenfällt.
Und würden Sie, soweit wir das im Moment prognostizieren können, sagen, dass das auch diesmal so verlaufen wird?
Ja, das hängt jetzt sehr vom weiteren Kriegsverlauf ab. Also solange das in Gang ist, wird auch die Friedensbewegung nicht nur in Deutschland, sondern in vielen, vielen Ländern aktiv sein. Das bleiben natürlich angesichts der militärischen Kräfteverhältnisse erstmal symbolische Zeichen, aber nicht völlig wirkungslose Zeichen, weil das auch eine Ermutigung für die Bevölkerung, auch für die Armee, das erstmal ein Widerspruch in der Ukraine bedeuten kann. Das heißt, wir sehen den Rückhalt von euch, ihr unterstützt euch zumindest moralisch und das tut uns gut, das stärkt uns.
Wer geht da in diesen Tagen, wenn wir mal in Deutschland bleiben, auf Deutschland gucken, wer geht da in diesen Tagen auf die Straße?
Ja, es ist nicht ganz einfach zu sagen. Ich war ja selbst auch bei der großen Friedensdemonstration in Berlin und machte mir da ein Bild und fühlte mich in vielem an die Friedensdemonstration von 2003 erinnert, kurz bevor der Irakkrieg losging. Das heißt, es ist ein sehr gemischtes Bild. Viele junge Leute, aber durchaus auch grauhaarige, also meine Altersgruppe, viele Familien auch mit Kindern, viele selbstgebastelte Schilder. Also man hatte den Eindruck, das ist sozusagen Querschnitt der Bevölkerung. Das war auch der damalige Eindruck 2003. Das stimmt aber so nicht. Das würde ich auch für jetzt behaupten. Das sind schon eher Leute, die ohnehin schon politisch interessiert oder aktiv sind. Und so gesehen ist es dann auch kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, sondern es sind dann die gut Informierten, die gut Gebildeten, die tendenziell eher links oder in der Mitte wählen. Also das ist eben kein verkleinertes Abbild der Bundesrepublik Deutschland.
Sehen Sie auch dafür eine Begründung? Es ist ja an sich nichts Neues, dass politische Bildung einhergeht, auch mit einem gewissen kritischen Geist, sich zu Wort zu melden. Wäre das die schlichte Erklärung?
Ja, wir sehen natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass auch Leute, die jetzt nicht einen Doktorgrad haben oder die als Handwerker oder was auch immer beruflich tätig sind, dass die sich inzwischen auch stärker einmischen. Das ist immer noch eine Minderheit, aber wir erleben ja nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande in verkleinertem Ausmaß eine politische Polarisierung, die auch Leute einbezieht, die eigentlich der Politik insgesamt kritisch oder abstinent gegenüberstehen, aber sich jetzt nun ermutigt und ermächtigt fühlen, zum Beispiel für Freiheit, für zivilen Ungehorsam, sowas einzutreten, also bei zugleich ganz problematische Ziele und Weltsichten vertreten.
Sie waren, haben Sie gerade gesagt, am Sonntag dabei, als ich glaube Hunderttausende auf der Straße des 17. Juni in Berlin demonstriert haben. Am nächsten Tag waren dann in Köln Hunderttausende auf den Straßen und so geht es ja im Moment in vielen Großstädten jeden Tag. Gab es da etwas, was Sie überrascht hat oder ja, überwiegt der Eindruck, was Sie glaube ich auch schon erwähnten, Sie fühlten sich an ja, frühere Jahre erinnert?
Ja, es war so gesehen eigentlich keine Überraschung. Mir war klar, dass die Friedensbewegung von einer solchen Situation, mit Friedensbewegung meine ich jetzt die traditionellen Organisationskerne, die ja alle sehr klein sind. Also diese Organisationskerne Das sind kleine Büros, das sind ein paar Leute, die ehrenamtlich oder wenige bezahlt da Friedenspolitik seit Jahrzehnten betreiben. Die wird dann immer von einer solchen Welle überrollt. Das sind dann zum Teil auch andere Organisationen oder Bündnisse, die dann relativ spontan solche Großdemonstrationen in Gang setzen. Und dazu gehören auch Gruppen, die jetzt vielleicht gar nicht so bekannt sind, wie Campact, aber auch Umweltorganisationen, kirchliche Organisationen waren beteiligt, Fridays for Future. Die Liste ist ziemlich lang, aber es sind zum großen Teil dann Organisationen, die eigentlich in anderen Feldern primär tätig wurden, aber jetzt aktiviert oder reaktiviert werden und auch ein breites Bündnis dann eingehen.
Da Sie gerade die Organisation Camp Act schon erwähnt haben, diese AktivistInnen haben jetzt in diesen Tagen einen Aufruf verschickt, in dem es unter anderem heißt, ich zitiere, weitere NATO-Truppen werden nach Osteuropa verlegt, Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter an die Ukraine geliefert, was nicht der Entspannung der Situation dient. Wenn Sie diese Worte hören, entzündet sich da eine neue Kontroverse über die Haltung der Friedensbewegung, ob man ja auf der falschen Seite sein kann überhaupt?
Ja, durchaus. Die Kontroverse ist eben auch schon etwas älterer Natur. Also 2014 gab es eine Welle von Friedensprotesten. Es waren keine mächtigen Massenproteste, aber doch Proteste in der Größenordnung von mehreren Tausend, und zwar bundesweit in mindestens 80 oder 100 Städten. Das waren damals die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden. Und die waren intern und extern auch umstritten, weil bei diesen Friedensdemonstrationen eben auch viele Putin-Versteher, ich nenne die jetzt mal so, dabei waren. Das heißt, Leute, die eigentlich aus rechts, zum Teil auch rechtsradikalen Kreisen kommen, aber jetzt plötzlich für sich das Friedensthema entdeckt hatten. Und das ist eine Hypothek erstmal, die nachwirkt in der heutigen Friedensbewegung. Und wir haben jetzt dann potenziell wiederum eine Differenz oder eine Spaltung zwischen einer kleinen Minderheit, die immer noch als Putin-Versteher auftritt, und Sarah Wagenknecht ist da eine prominente Figur in diesem Lager, und einer großen Mehrheit, die entweder jetzt diese Position zurückgezogen hat, dazu gehören große Teile der Linkspartei, oder die nie diese Position hatten, die also prinzipiell entweder für bedingungslosen Pazifismus eintreten oder doch für eine Friedens- und Abrüstungspolitik, die nicht auf die Maximierung militärischer Mittel und sprich auf Aufrüstung hinausläuft.
Kann man in diesen Tagen für den absoluten Frieden eintreten, sprich Pazifistin oder Pazifist sein und zugleich die NATO nicht kritisieren?
Ja, das ist eigentlich ein Widerspruch. Und auch da ist der Begriff Pazifismus durchaus dehnbar. Das heißt, es gibt bedingungslose Pazifisten, die sagen, unter allen Umständen, ich würde nie eine Waffe in die Hand nehmen. Das ist sozusagen ein Gebot, das vielleicht auch christlich motiviert sein kann. Aber es gibt Leute, die sagen, ich bin im Prinzip Pazifist. Und wenn man sagt im Prinzip, dann lässt man im Grunde auch schon zu, dass es ausnehmen geben kann. Und jetzt mag eine solche Ausnahme gegeben sein. Das heißt, es gibt Gruppen, die befürworten durchaus, dass Waffen aus Deutschland jetzt der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt werden, was dann aber nicht gleichzeitig heißt, dass sie auch dieser jetzt angekündigten Regierungsentscheidung zustimmen, dass erstmal pauschal ein Sonderetat, ein Sondervermögen mit 100 Milliarden bereitgestellt wird, ohne dass über den Sinn und Zweck, wie dieses Geld eigentlich ausgegeben werden soll, überhaupt diskutiert wurde.
Das nehmen Sie so wahr und das kritisieren Sie auch, dass das bisher nicht stärker diskutiert wird?
Also ich nehme das so wahr, Sie haben recht, Sie ahnten, das ist sozusagen schon zwischen den gesagten Zeilen, das ist auch meine Position. Also persönlich meine ich, dass die Waffenlieferungen in diesem Maß und in dieser Form gerechtfertigt, geradezu notwendig sind. Und zugleich meine ich, dass dieses Paket, das da jetzt geschnürt wird mit den 100 Milliarden, in der konkreten Lage gar nicht hilft, dass es ein Schnellschuss ist und dass man das hätte anders anpacken müssen. Das heißt, eine vorausgehende Diskussion über die Notwendigkeit und den Sinn eines solchen Etats und aufgrund einer langen und intensiven Diskussion dann eine Beschlussfassung, die so aber auch ganz anders ausfallen könnte.
Wir hören jetzt unter anderem aus der Bundestagsfraktion der SPD, aber auch von der Demokratischen Linken, wohl auch aus den Reihen der Grünen, Protest, wenn nicht wenigstens ein Bauchgrummeln. Muss dieser Protest also jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, schnell und lauter werden?
Also die 100 Milliarden, und das ist vielleicht ein Fokus künftigen Protests oder künftiger Auseinandersetzungen, die sind einfach jetzt mal so in die Welt gesetzt. Das wird dann sozusagen im politischen Routinebetrieb nochmal klein gearbeitet, vielleicht auch in der Form dann gar nicht verabschiedet. Das ist eigentlich nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist jetzt schon die aktuelle Situation, also die symbolischen Zeichen der Unterstützung und die materiellen oder politischen Zeichen der Unterstützung. Das ist etwas, was im Vordergrund steht, und da gibt es auch einen großen Konsens, auch Konsens innerhalb der Friedensbewegung, die sich dann bei anderen Fragen oder nachgeordneten Fragen durchaus streitet.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf das Stichwort Putin-Versteher, das auch hier in diesem Podcast öfter schon in anderen Gesprächen gefallen ist, das auch viel Widerspruch bei unseren Hörerinnen und Hörern hervorgerufen hat. Sie sind ja Protestforscher. Ein Problem, sage ich mal, dieses Begriffes ist ja, dass diejenigen, die so bezeichnet werden, sich diskreditiert fühlen, wenn man sie Putin-Versteherinnen oder Versteher nennt. Müssen wir da an der Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren, über Proteste vielleicht auch etwas überdenken?
Ja, ich bin im Prinzip durchaus für eine abgewogene oder vorsichtige Wortwahl. Das betrifft die Bezeichnung von Gegnern oder Opponenten. Das betrifft aber auch die eigene Position. Das heißt, man sollte sich nicht da schon begrifflich überhöhen und das moralisch Gute zusprechen und anderen dann jeglichen Verstand oder jegliche moralische Grundlage absprechen. Also rhetorisch müssen wir abrüsten. Das bedeutet aber nicht, dass wir in der Sache ganz harten Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen sollen.
Eine letzte Frage noch zu den Parteien, auch wenn ich jetzt im Gespräch etwas hin und her gesprungen bin, aber ich möchte auch gerne auf das eingehen, was Sie in dem jeweiligen Moment ja antworten. Ich habe eben über die SPD und die Grünen schon gesprochen. Ich hörte gestern aus Kreisen der Friedensbewegung, dass die Linkspartei natürlich lange diesen Platz eingenommen hat in der Bewegung als die Partei, die die Friedensbewegung vertritt. Wie groß ist die Enttäuschung über die Grünen, die ja auch mal dafür standen?
Das kann ich im Moment auch gar nicht gut absehen, aber ich bin mir sicher, dass ein Gutteil der Grünen, vor allen Dingen der grünen Basis, diese jetzige Position zu weit geht und dass es auch für interne Auseinandersetzungen innerhalb der Grünen sorgen wird. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Friedens- oder Kriegsfrage, sondern das ist ein genereller Dissens, der sich daraus ergibt, dass die Parteipolitik, die ja auch eine Macht- und Kompromisspolitik ist, sich auf Dauer nicht mit der Bewegungspolitik verträgt, die eher auf ultimative Forderungen, auf Zuspitzungen angelegt ist. Also das kann temporär als Zusammenspiel durchaus funktionieren. Es gibt ja auch dann diesen Status oder dieser Begriff einer Bewegungspartei. Aber das sind keine temporären Einrichtungen, sondern das wird früher oder später in die eine oder andere Richtung sich bewegen.
Abschließend eine persönliche Frage, Professor Rucht. Wann gehen Sie wieder auf die Straße? Planen Sie weitere Aktionen in den Kreisen, in denen Sie aktiv sind?
Ja, wir müssen uns auch erst ein bisschen sortieren, und als Wissenschaftler haben wir noch einen etwas distanzierteren Blick. Aber ich muss sagen, dass ich von diesem Thema ungeheuer betroffen bin. Das hängt auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ich war 2 Jahre freiwillig bei der Bundeswehr, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich war dann Leutnant der Reserve und habe nach meinem Militärdienst den Kriegsdienst verweigert, auch im Angesicht des Vietnamkrieges. Und dieses Thema hat mich nie mehr losgelassen. Das heißt, ich schaue jetzt ganz intensiv und auch berührt bis ins Mark auf was da vor sich geht in der Ukraine. Aber ich verfolge auch mit einer hohen Intensität die Debatten oder auch die absehbaren Debatten innerhalb der Friedens- und Umweltbewegung.
Haben Sie Angst?
Ich habe Angst um die Ukraine, um die Leute, die da jetzt leiden und sterben. Ich habe als Bundesbürger nicht Angst, dass der Krieg in andere Länder getragen wird. Das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Jetzt fällt mir doch noch ein letzter Dreh ein, obwohl ich im Grunde die Schlusskurve schon eingeleitet hatte. Aber wir haben jetzt überhaupt nicht über die atomare Bedrohung gesprochen, die bei einigen geweckt wurde im Verlauf der letzten Tage, als Wladimir Putin entsprechende Andeutungen gemacht hat. Kommt da auch eine neue Anti-Atom-Bewegung jetzt wieder hoch, die zuletzt sehr still war?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der Fokus ist die aktuelle militärische Auseinandersetzung, die mit konventionellen Waffen, das ist ja fast ein verharmlosendes Wort, geführt wird. Aber ich glaube, dass die Logik der nuklearen Abschreckung, die ja über Jahrzehnte hinweg funktioniert hat, auch weiterhin funktionieren wird. Ich glaube nicht, das ist nur so ein Strohhalm der Hoffnung, sondern ich glaube, das ist auch eine realpolitische Einschätzung.
Professor Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Bitte schön, gerne.
Das war die Donnerstagsausgabe im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.